Guten Morgen miteinander. Technik streikt heute Morgen. Dann machen wir Sony PowerPoint. Und ich werde in deutscher Sprache predigen, da jemand Gäste aus Deutschland bei sich hat, damit die das auch verstehen. Ich habe ein Thema gewählt, oder es ist mir einfach irgendwo so einmal eingefallen oder vielleicht sogar eingegeben worden. Was soll ich am Anfang des Jahres predigen? Der Titel heißt Leben als Christ. Es wird ganz einfach sein. Eine sehr einfache Predigt, nichts Kompliziertes. Was erwartet Gott von mir? Nicht nur in diesem Jahr. Überhaupt, wie lebt man als Christ? Ich möchte absolut keinen Druck machen, aber ich möchte sehr viel Mut machen. Als Christ zu leben. Ich habe einen Vers entdeckt. In dem stehen drei Dinge und die fassen für mich das wunderbar zusammen. Und dann dachte ich, ist doch schön, das steht am Anfang eines Briefes. Dann werde ich diesen Brief gleich als Predigtserie nehmen im neuen Jahr und habe dann nachgeschaut in meinem Computer, worüber habe ich die letzten Jahre gepredigt und habe gesehen, oh, das war vor gar nicht langer Zeit auch dran, also ich muss was anderes nehmen. Aber den Anfang, diesen Vers, den möchte ich heute doch, dass wir den gemeinsam betrachten. Leben als Christ, nicht als Namenschrist. Ich rede nicht davon, ob wir jetzt getauft sind, gefirmt, konfirmiert, religiös, sondern als wiedergeborener Christ, als Jünger Jesu Christi. Nachfolger Jesu Christi. Er ist der Herr, ihm gehört mein Leben und ihm will ich dienen. Also bekehrt und wiedergeboren, wie lebt man da? Eigentlich sollte jetzt jeder von Ihnen eine Antwort geben können, einfach so aus dem Ärmel schütteln. Wie gesagt, ich mache es einfach, aber zuerst, was heißt denn bekehrt und wiedergeboren? Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Das passiert gleichzeitig. Bekehrung, das ist mein Beitrag. Es ist meine Verantwortung als Mensch. Und Bekehrung sollte aufgrund von Einsicht und Erkenntnis passieren. Irgendwie durch die Predigt, die ja aus Gottes Wort kommt, im Römerbrief steht das so, wie sollen sie denn glauben, wenn niemand predigt? Denn die Predigt kommt aus Gottes Wort und der Glaube kommt eben aus der Predigt. Also irgendwann bist du in deinem Leben mal berührt worden, tief drin im Herzen, und du wusstest, das gilt mir. Und jetzt erwartet Gott von mir eine Entscheidung. Lebe ich jetzt mit ihm als Herrn, oder lebe ich selbstherrlich, mit mir als Herrn? Das ist eigentlich die Frage. Bekehrung ist die Einsicht vor diesem heiligen Gott. Bin ich ein Sünder? Ich brauche seine Vergebung. Und dann werde ich dankbar, wenn ich dann erlebe, was er mir alles vergibt. Durch die Buße werde ich frei. Frei von dem, was mich belastet hat, von Dingen, die ich so verdreht gemacht habe. Ich werde in Zukunft noch vieles verdreht machen, aber ich weiß, wohin damit und dass ich dafür Vergebung erhalte. Das zweite, Wiedergeburt, das wirkt Gott. Das ist das Tun seiner Souveränität. Ich bin überzeugt, dass Gott eigentlich jedem die Gelegenheit gibt. Ich habe das letzthin in der Bibel so gelesen, ist mir zum ersten Mal überhaupt so aufgefallen. Ich lese gerade im Lukas-Evangelium. Und dann las ich da im Kapitel 7 die Verse 29 und 30 unter anderem. Und da steht, das ganze Volk, das ihn, Jesus, hörte. Jesus redet hier zum Volk über Johannes den Täufer. Das ganze Volk, das Jesus hörte, und die Zöllner gaben Gott recht. Das ist schon mal eine rechte Ohrfeige an die Schriftgelehrten. Die Zöllner. Das sind nun wirklich die schlimmsten Sünder. Das sind die, mit denen pflegt man keinen Kontakt. Das musste Jesus selbst erleben, als er bei denen sich einladen ließ. Da hieß es, der ist zusammen mit Zöllnern und Huren. Das kann gar kein Messias sein. Gott würde sowas nie tun, mit Abschaum essen. Ja? Entschuldigung. Das war die Sicht damals. Das ganze Volk, das Jesus hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die haben eingesehen, wir brauchen Buße, wir brauchen Vergebung. Die Pharisäer aber und die Schriftgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Da habe ich gedacht, Donnerwetter. Der Ratschluss Gottes wäre gewesen, dass auch die zum Heil kommen. Sie verwarfen den Ratschluss Gottes, sich retten zu lassen, sich selbst zum Schaden. Bekehrung, das ist unsere Verantwortung. Wiedergeburt ist Gottes Geschenk. Man könnte auch sagen, das ist die Geistestaufe. Ja, jetzt bekommst du den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Gott schenkt dir das. Und ab sofort gehörst du zum Leib Christi. Steht im Korintherbrief so, wir werden hineingetauft in den Leib Christi. Jetzt gehörst du zur weltweiten Gemeinde aller Gläubigen. Egal wo die sind, einfach aller Gläubigen. Wir haben manchmal verschiedene Schwerpunkte. Und in jeder Gemeinde leider gibt es wahrscheinlich wiedergeborene Gläubige und nicht wiedergeborene. Die denken, ich glaube schon irgendwie an einen Gott, aber ja, wirklich Buße getan und diesen Jesus Christus als Herrn über seinem Leben akzeptieren, das muss man tun, ganz willentlich, diesen Entscheid treffen. Bekehrung, Wiedergeburt, zwei Seiten derselben Medaille. So, wenn das passiert, dann geschieht ein Herrschaftswechsel. Ich werde errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Steht im Kolosser 1,13, in meinem Lieblingsbrief. Ein wunderschöner Vers. Errettet aus der Herrschaft der Finsternis. In der Herrschaft der Finsternis lebst du mit der Illusion, du seist dein eigener Herr. Und du könntest tun, was du willst. Und irgendwann, ein paar Mal im Leben, wird dir auffallen, so ganz ist es doch nicht das, was ich wollte. Und irgendwer hat da noch die Hand im Spiel, aber man merkt nicht so recht, wer und warum. Wenn du dich Gott nicht zuwendest, dann lässt Satan dich sehr gern in Ruhe. Du bist für ihn keine Gefahr. Und es sieht so aus, als hättest du dein Leben im Griff und könntest bestimmen. Aber Kämpfe werden kommen, so oder so. Wenn ich mich Jesus übergebe, versetzt Gott mich in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt bin ich in einem Reich, wo die Liebe regiert. Das ist viel schöner. Da möchte ich sein ein Leben lang. Christus ist jetzt Herr. Und er ist ein gütiger und ein barmherziger Herr. Steht so, geduldig und von großer Güte ist der Herr. Also gut, nach dieser Einleitung, Leben als Christ, nicht als Namenschrist, sondern als Nachfolger Christi, als wiedergeborener Jünger Christi, wie lebt man da? Und da möchte ich eine Stelle lesen aus der NGÜ, weil es hier schöner geschrieben ist, finde ich. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 2 und 3, also nur zwei Verse. Und da steht im 1. Thessalonicher Brief, es vergeht kein Tag, an dem wir, das heißt Paulus, Silvanus und Timotheus, die stehen im ersten Vers, die haben den Brief geschrieben. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, und jetzt kommen die drei Dinge, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Ja, so sollen wir leben als Christ. Entschieden den Glauben in die Tat umsetzen. Zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Das ist das Zweite. Unermüdlicher Einsatz aus Liebe. Und jetzt noch das Dritte. Und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Das ist wunderschön. Sehen Sie, wir Menschen, wir sind verschiedene Typen. Es gibt unter uns Optimisten. Ich gehöre zum Glück eher zu denen, da kann ich nichts dafür. Aber ich merke, mit dem Alter wird man weniger optimistisch. Und dann gibt es die Pessimisten. Und natürlich gibt es nicht reine Optimisten und reine Pessimisten. Ein ganz großer Optimist ist soeben von einer Parteileitung zurückgezogen. Der ist immer fröhlich, der Toni Brunner ist auch ein Optimist. Und wenn ich jetzt Optimist bin und diese Verse lese, dann denke ich, super. Entschieden den Glauben in die Tat umsetzen. Wenn du etwas entschieden tust, dann macht's Freude. Wenn du so halbherzig tust oder nur schüchtern, dann klemmt's irgendwo. Dann bist du eben nicht wirklich entschieden und dann harzt's. Es ist Sand im Getriebe. Und dann steht, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Der Optimist, der sieht sofort aus Liebe. Wow, ich kann das aus Liebe tun. Und er weiß sogar noch die Liebe dazu. Die kommt von Gott, die schenkt er mir noch. Und wie standhaft eure Hoffnung macht, euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Und der Optimist freut sich, dass Jesus wiederkommt und dass das seine Hoffnung ist. Der Pessimist, der sagt, oh, jetzt muss ich den Glauben in die Tat umsetzen, das ist recht schwer. Gott weiß doch, dass ich schwach bin, dass ich kein guter Redner bin. Und jetzt sollte ich Zeugnis geben, offenbar, und das entschieden in die Tat umsetzen, dabei bin ich schüchtern und mir gelingt es einfach nicht so gut. Und dann steht noch von unermüdlichem Einsatz, oh je, ich bin sowieso schon müde. Und jetzt das noch, jetzt müsste ich noch einen unermüdlichen Einsatz leisten bis zum Umfallen. Und dann müsste ich noch standhaft sein, oh je. Sehen Sie, man kann diese Verse ganz verschieden lesen. Sie können ganz verschieden auf uns wirken. Nehmen wir sie mal der Reihe nach, oder diese drei Punkte aus diesem einen Vers eigentlich, steht ja nur im Vers 3, Vers 2 ist so wie die Einleitung. Entschieden den Glauben in die Tat umsetzen. Wie macht man das? Ja, das steht in Matthäus 28, 18 bis 20. Das hätte ich nicht auf Bild gehabt. Ich lese es Ihnen vor, für diejenigen, die es immer noch nicht auswendig können. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Weltzeit. Das ist unser Auftrag. Und jetzt gibt es Menschen, die fragen sich, wo kann ich Gott dienen? Na, die Antwort haben wir schon, überall. Es ist schön, das musst du gar nicht fragen, wo du Gott dienen sollst. Du darfst ihm überall dienen, aber du darfst fragen, wo du ihm dienen sollst. Das darfst du. Vielleicht hat Gott für dich einen besonderen Platz auf dieser Erde. Es gibt immer wieder spezielle Berufungen, wo Gott plötzlich einem sagt, geh da und dahin. Ich habe die Geschichte schon erzählt von dem amerikanischen Militärpiloten, der Vietnam bombardiert hat, im Vietnamkrieg damals. Dann ging er zurück, bekehrte sich, ging in eine Bibelschule. Und er erinnerte sich, als er startete, vom Vietnam, um nach seiner Dienstzeit nach Amerika zurückzukehren, hat er die Faust gemacht im Flugzeug und gesagt, An diesen verfluchten Ort kehre ich nie zurück. Nie. Und nach der Bibelstunde bekam er den Ruf nach Vietnam. Sagte er, nein, gehe ich nicht hin. Mehrere Leute haben ihm gesagt, doch, wir sehen dich dort, wir brauchen dort Leute, du kennst das Land schon, du gehst nach Vietnam. Und schließlich ist er in seinem Zimmer fast zusammengebrochen und dann hat er gesagt, Gott, wenn du das wirklich willst, dann gehe ich halt nach Vietnam. Und er musste von den USA nach Bordeaux reisen in Frankreich, um dort eine Schule zu besuchen, um sich vorzubereiten auf die vietnamesische Kultur. So viel davon kannte er jetzt auch nicht. Er hatte immer im amerikanischen Camp gelebt. Und während dieser Zeit kam der Direktor dort zu ihm und sagte, du bist begabt für unsere Arbeit hier in Bordeaux. Wir werden den Antrag stellen, dass du in Bordeaux bleibst. Und er blieb in Bordeaux. Manchmal haben wir Christen das Gefühl, ich habe Angst, Gott will mich dann genau dorthin führen, wo ich nicht hin will. Das tut Gott nicht. Gott führt dich dorthin, wo er dich am besten gebrauchen kann. Wenn es Vietnam ist, ist es halt Vietnam. Du kannst ihn in Kuala Lumpur dienen, in Malaysia oder in Rüschek, im Kanton Bern. Es spielt keine Rolle. Alle Völker, egal wo, frag nicht zu lange wo. Tu es einfach. Den Glauben entschieden in die Tat umsetzen. Jünger machen und denen sagen, wie man nach Gottes Wort lebt. Wer hier Sonntagsschule gibt, sind jetzt ein paar dran. Die tun das. Die erfüllen diesen Auftrag. Das ist wunderschön. Es gibt so einen Vers, den kennen wir alle, ja, im Jakobus 1, 22. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Sonst würdet ihr euch selbst betrügen. Als ich das wieder gelesen habe, habe ich gedacht, stimmt eigentlich. In dieser Welt werden wir schon genug betrogen. Ich muss das selber nicht auch noch machen. Also Täter des Wortes sein. Wir dürfen mit Freude uns ans Werk machen, entschiedene Täter sein. Das beginnt jetzt und es beginnt hier und es beginnt zu Hause. Du musst nicht warten, bis du irgendwo in die Mission kannst. Mission ist hier. Da, wo du bist, du hast deine Mission. Wir haben unsere Mission. Einfach als Christ leben. Manchmal genügt Leben schon. Einfach als Zeugnis sein. Echt, wahr, ohne Lüge, ohne zu schummeln, geradlinig leben. Und das Zweite, das ist wunderschön, gefällt mir sehr gut, dieser zweite Punkt. Unermüdlichen Einsatz aus Liebe. Ja, das Wort unermüdlich könnte einem schon Angst machen. Aber wenn ich etwas ohne Liebe mache, dann wird es ermüdend. Wenn ich es mit Liebe mache, wird es erfrischend. Im Psalm 23 heißt es, er, Gott, mein Hirte, er erquickt meine Seele. Ist ein etwas altes Wort, man redet selten davon, dass wir erquickt werden. Wir sagen, wir haben Fun oder Spaß oder es ist cool, aber wir werden eben erquickt durch Gott, erfrischt, erfreut, erquickt, ermutigt. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich muss mich nur führen lassen. Er steht mit seinem Namen gerade, dass er auf der richtigen Straße führt. Also erwartet nicht einen Krampf von uns jetzt, einen unermüdlichen Einsatz bis zum Umfallen, sondern aus Liebe. Wir sollen Liebeswerke tun. Die Bibel ruft uns immer wieder auf, auch in diesem Abschnitt, Werke zu tun. Immer. Tut gute Werke, das steht sehr oft in den Paulusbriefen. Aber wir müssen einfach klar sehen, die guten Werke, die retten uns nicht. Jesus rettet, ganz alleine. Die guten Werke, die tun wir aus Liebe nachher. Und da steht ein ganz schöner Satz, den kennen wir auch aus Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk. Man könnte auch übersetzen, seine Schöpfung. Ich bin nicht ein weiterentwickeltes Tier. Ich bin Gottes Schöpfung, sein Geschöpf. Er hat mich und dich so gewollt. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist wunderschön. Das, was wir tun sollen, ist schon vorbereitet. Gott hat das schon vorbereitet und wir sollen darin wandeln. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir uns manchmal zu viele Fragen stellen. Wo soll ich Gott dienen und was soll ich sagen oder machen? Leb einfach in Gottes Abhängigkeit, lass Jesus Christus Herr sein über deinem Leben, vertrau ihm und geh vorwärts. Und dann kommt's gut. Du wirst staunen, es gibt da irgendwo vorbereitete Werke. Manchmal merkst du gar nichts davon. Ich mag mich erinnern als Seminarist. Ich weiß nicht, wie das heute tönt, aber damals, jedenfalls in der Aktion Biblik, galt, man tanzt nicht als Christ. Und ich fand sogar einen Vers, der mir das bestätigte. Man soll das Fleisch nicht pflegen bis zur Erregung von Begierden. Und so als junger Mann eine hübsche junge Frau sehr nah an mich drücken und tanzen, das erregte Begierden, also tat ich es nicht. Und jetzt gingen wir auf die Schulreise im Seminar, 2 Tage auf den Gorner Grat, haben dort auf dem Gorner Grat übernachtet und es wurde natürlich getanzt. In unserer Klasse waren etwa 12, 13 Mädchen und 5 Knaben. Wenn ein Mädchen nicht tanzt, fällt es nicht auf. Aber wenn ein Knabe nicht tanzt, ein junger Mann nicht tanzt, dann fällt es auf. Dann haben sie gesagt, komm, tanz doch. Dann habe ich gesagt, erstens kann ich es nicht und zweitens, nein, ich will nicht tanzen. Ja, weshalb nicht? Und dann habe ich irgendwie ein sehr schwaches Zeugnis gegeben. Eben mehr scheu und schüchtern und ein bisschen verknorzt, aber habe es dann halt irgendwie gesagt, ja, weshalb und so. Und die haben mich schief angeschaut, krumm gelächelt und haben dann weiter getanzt und ich saß halt da irgendwie in meiner Ecke. Ein halbes Jahr oder ein Jahr später, immer noch im Lehrerseminar, wollte ich Klavier üben. Ich habe mal 4 Jahre Klavierstunden gehabt und da gab es in Solothurn Zimmer. In diesem Haus, wo wir untergebracht waren, 4 Zimmer mit je einem Klavier und man musste sich eintragen, wann man üben wollte oder eben sollte. Und da ging ich in das Zimmer, wo ich eingetragen war und da war noch eine Klassenkameradin drin, die war vor mir eingetragen und übte noch. Und fragte, ob sie rasch fertig spielen dürfe. Ich sagte, ja, mach nur, ich war ja froh. Setzte mich auf den Fenstersims und hörte ihr zu, wie sie weiterübte. Und dann wurde das leiser und noch leiser und dann hörte sie auf und dann sagte sie, ich möchte dir noch was sagen. Sag ich, was denn? Ich habe hier in Solothurn einen Freund gefunden. Jedenfalls meinte ich, sein Freund ist ziemlich älter zwar schon, über 30, wir waren noch nicht mal 20. Ja. Ich habe mich in den verliebt, er hat mir alles Schöne gesagt und mit ihm bin ich zum ersten Mal ins Bett. Und ich dachte, das wird mein Mann. Und dann ging ich nach Hause übers Wochenende und am Montag, als ich bei ihm aufkreuzte, unangemeldet, lag eine andere bei ihm im Bett. Und dann wanderte ich eine Stunde lang an der Aare auf und ab und wollte mir eigentlich das Leben nehmen. Aber ich hatte den Mut nicht. Und dann musste ich an dich denken, dass du von Gott und von der Bibel erzählt hast. Und dann ging ich nach Hause. Ich konnte noch mit ihr von Gott reden, aber sie hat sich nicht bekehrt, meines Wissens, jedenfalls dort nicht in diesem Moment. Aber sehen Sie, ein schwaches, verkorkstes Zeugnis kann wirken. Mach dir keine Gedanken darüber, dass du nicht gut reden kannst, dann red halt schlecht. Aber red wenigstens. Mit irgendwem hier redest du auch, manchmal vielleicht sogar zu viel. Wir können reden, es stimmt nicht, dass du nicht reden kannst. Das ist eine Lüge, brandschwarz. Jeder kann reden. Es muss nicht gut sein, was wir sagen. Aber wir sollen unermüdlichen Einsatz aus Liebe tun, wenn ich gerettet bin, wiedergeboren und diesen Frieden im Herzen habe, dann möchte ich doch, dass mein Nächster das auch erlebt. Irgendwie liegen die mir am Herzen. Ich möchte Ihnen doch bei Gelegenheit mal was sagen. Und dann habe ich gedacht, jetzt sollte ich noch 2, 3 Verse suchen zum Wort Liebe und habe festgestellt, dass es ein Kapitel gibt in der Bibel. Da steht das Wort 4-mal drin in einem einzigen Kapitel. Und über diesen Brief habe ich auch schon gepredigt, aber ich wusste das nicht mehr, dass das in einem Kapitel da 4-mal steht. Interessanterweise ist es in dem Brief, wo Paulus den Adressaten sagt, seid nicht so gesetzlich. Galaterbrief. Galater 5, Vers 6 zuerst. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Wenn du nichts aus Liebe tust, dann bezweifle ich deinen Glauben. Das sagt Jakobus dann. Wer keine guten Werke tut, wo ist denn sein Glaube? Der Glaube ohne Werke ist tot. Beschnitten sein oder unbeschnitten sein? Ja, die große Frage der Juden. Wenn sich jetzt ein Heide bekehrt, muss man den jetzt beschneiden oder nicht? Nein, man muss nicht. Das zählt nichts. Und jetzt kannst du ganz viel beifügen. Ob du einen Doktortitel hast oder nicht, das zählt vor Gott nicht. Ob du Sklave bist oder ein Herr, zählt vor Gott nicht. Ob du Jude oder Heide bist, Mann oder Frau oder irgendwas, zählt nicht. Aber dein Glaube zeigt sich durch die Liebe. Der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Das ist die schönste Art, wenn es durch die Liebe wirksam wird. Oder Galater 5, 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwister. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Es gibt ja beides, nicht immer zwei Extreme und alles dazwischen. Es gibt die, die ganz gesetzlich sind, als Christ kann man, und es gibt die, die extrem die Freiheit betonen. Und dann sagen, aber als Christ ist dir vergeben, jetzt kannst du alles tun, Gott vergibt eh alles. Das ist eine völlig falsche Auffassung. Ja. Genauso falsch wie es ist, ich muss mich an jedes Gesetz halten, sonst komme ich nicht in den Himmel, und wenn ich am Sonntag dann stricke, dann habe ich gearbeitet. Das ist schlimm. Man kann überall übertreiben. Und ich habe die Mitte auch nicht gefunden. Also bitte. Ja. Ich glaube nicht, dass ich da die Wahrheit habe, ganz allein. Aber ich soll aus Liebe dem Nächsten dienen. Ob der jetzt gesetzlich ist oder sehr freiheitlich, ich soll ihm mal aus Liebe dienen. Ja, dienen wir einander aus Liebe. Das ist übrigens das Ziel der Gemeinde. Mal sind die einen stark und können für die anderen einstehen, und dann wechselt das. Im Leben bist du mal stark, mal schwach, es gibt Hochs und Tiefs, und wir brauchen einander. Oder dann im Vers 14, einer der schönsten überhaupt. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ja sagenhaft. Jesus sagt es ein bisschen anders, ja? Er sagt zuerst das größte Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer diese beiden Dinge tut, erfüllt das Gesetz und die Propheten. Wenn du deinen Nächsten von Herzen liebst, erfüllst du das ganze Gesetz. So einfach wär's. Ist doch schön. Und noch der Vers 22 im Galater 5. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Liebe als erstes. Der Geist wirkt in dir die Liebe. Du musst dich nicht einmal selber anstrengen. Jetzt haben wir zwei Punkte. Entschieden den Glauben in die Tat umsetzen. Unermüdlichen Einsatz aus Liebe. Und jetzt kommt noch der dritte. Standhaft bleiben in der Hoffnung auf Christi Wiederkunft. Standhaft bleiben. Das könnte eben auch für eher pessimistisch Veranlagte etwas hart tönen. Ja, standhaft bleiben, das braucht auch eine gewisse Härte, das stimmt schon. Aber warum bleiben wir Christen standhaft? In der Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Wenn du diese Hoffnung hast, die trägt dich, die macht dich standhaft. Das willst du nicht verlieren. Dieses wunderbare Erbe. Petrus sagt das ganz wunderschön. Er sagt, 1. Petrus 1,3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Die Hoffnung, die hält uns standhaft. Das ist so schön. Eine lebendige Hoffnung haben wir. Die ist lebendig, weil Jesus wieder lebendig geworden ist. Die lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und wir wissen, wir werden auch mal auferstehen. Jesus hat versprochen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich freue mich jedes Mal, weil ich denke, er ist der genialste Architekt, den man sich vorstellen kann. Und der bereitet uns jetzt eine Stätte vor. Das muss wunderschön sein. Es gibt ja Witze darüber, ja? Das Ehepaar, das in den Himmel kommt und Petrus führt sie an einen schönen See mit einer Villa, einer Pferdekoppel und einer Segeljacht. Und dann bleibt er stehen und die sagen, was machen wir hier? Und da sagt Petrus, es ist jetzt eures, da, hier wohnt ihr im Himmel. Da sagt der Mann, wenn du uns nicht immer diese Gesundheitstabletten gegeben hättest, wären wir 10 Jahre früher gekommen. Ja, im Himmel ist schön. Da wollen wir hin. Er bereitet uns eine Stätte vor. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann komme ich wieder, sagt Jesus, und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wer sich liebt, will zusammen sein. Jesus hat uns lieb, er will uns zu sich holen, damit wir zusammen sind. Auch da ist es eine Angelegenheit der Liebe. Und wir haben diese lebendige Hoffnung, weil er auferstanden ist aus den Toten und für uns liegt ein grandioses Erbe bereit. Wie ich schon mal gesagt habe, das können wir nicht verlieren, weil es liegt im Himmel bereit, ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. Das ist wunderbar. Wir Christen, wir haben Zukunft. Ich habe das letzthin auf meinen Besuchen jemandem gesagt, der im Rollstuhl sitzt und habe gesagt, aber nicht wahr, es ist schön. Wir Christen, wir haben Zukunft. Und die Person hat mich aus ihrem Rollstuhl heraus angestrahlt. Und gesagt, ja, wir haben Zukunft. Wir gehen etwas Wunderschönem entgegen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und darum wollen wir, solange wir noch auf dieser Erde sind und schon mit seinem Frieden im Herzen leben dürfen, entschieden unseren Glauben in die Tat umsetzen, weil Entschiedenheit macht Freude. Das macht Spaß. Zu unermüdlichem Einsatz aus Liebe bereit sein und standhaft bleiben in dieser lebendigen Hoffnung, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass Jesus Christus wiederkommt. Danke für die lebendige Hoffnung, weil er aus den Toten auferstanden ist. Er ist der Erstling von allen Auferstandenen und er wird uns auferwecken eines Tages. Und er wird unser Leib von der Niedrigkeit umwandeln in sein Leib von der Herrlichkeit. Danke von ganzem Herzen für die wunderbare lebendige Hoffnung, die wunderbare Zukunft, die wir dürfen haben und jetzt schon in diesem Leben der wunderbare Frieden im Herz, dank deiner Vergebung, dank der Wiedergeburt, wo wir angenommen werden an Sohnes- oder Tochterstadt, wo wir dürfen deine Kinder sein und wissen, Du hast uns lieb und du willst uns führen in deinem Leben. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Amen.